Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu unserem Sonntaggottesdienst. Ich wünsche allen einen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag. Ich nehme an, dass wir alle wissen, heute wird Palmsonntag gefeiert. Es heißt, der feierliche Einzug Jesu in Jerusalem. Und heute möchten wir uns darüber Gedanken machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das, was jetzt in den letzten Sonntagen oder immer wieder in den christlichen Kreisen gesagt, gesprochen wird, werden wir auch heute in dieser Botschaft sehen. Es heißt immer wieder, die Christen brauchen keine Angst haben. Die Christen sollen sicher sein, Gott hat alles unter Kontrolle. Er sieht alles und kann sein, dass es auch sein Plan ist, dass wir jetzt in dieser Zeit uns so versammeln oder so unsere Gottesdienste feiern. Damals, als dieses Ereignis stattgefunden hat, war alles 100% unter Gottes Kontrolle gewesen. Und das werden wir hoffentlich sehen im Laufe der Predigt. Und ich lese Matthäus Evangelium Kapitel 21, dieses Ereignis, der Einzug des Messias Jesus in Jerusalem. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschrieben, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn drauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Warum sage ich, dass dieser Fest besonders wichtig ist? Wenn das nicht so wichtig wäre, dann würden wir vielleicht nur einmal diesen Fest in der Bibel finden. Aber alle vier Evangelisten, die beschreiben dieses Fest, dass das damals stattgefunden hat. Und das ist auch sehr wichtig für uns zu wissen, weil Jesus ja auf diese Erde gekommen ist als ein König. Und hier wird er nach über 30 Jahren erst richtig als König in Jerusalem präsentiert. Und dass er als König gekommen ist auf diese Erde, wissen wir. Matthäus beschreibt es so deutlich, wenn wir im Kapitel 2 lesen, da steht geschrieben, Matthäus 2, die ersten zwei Verse: Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern am Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Jesus ist auf diese Welt gekommen als König. Das wussten sogar die Weisen im Morgenland. Und die haben königliche Geschenke mitgebracht. Die haben ihn angebetet und gehuldigt wie einen König. Ungefähr 30 Jahre später, nachdem Jesus getauft wurde, was predigte Jesus als allererste? Wir finden Matthäus 4, Kapitel 17, steht geschrieben: Von da an begann Jesus die Verkündigung und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und wir werden merken, besonders im Matthäus-Evangelium, dass Jesus und seine Botschaft das Wichtigste war, den Menschen zu predigen über das Reich der Himmel, weil er aus dem Himmel gekommen ist und er präsentiert hier als König sein Reich und predigt, damit es ein jeder verstehen kann. In der Bergpredigt lesen wir Matthäus 5, Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Oder Matthäus 5, 20, dann sagt Jesus auch in der gleichen Bergpredigt, denn ich sage euch, wenn euer Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jesus präsentierte hier auf dem Himmel schon das Reich der Himmel als König und das war seine wichtigste Botschaft, die er weitergeben wollte. Weil das war damals ein ganz großes Geheimnis und die Menschen wussten nichts über den Reich der Himmel. Aber er kam von dort und er wusste ganz genau. Und ich bin mir sicher, dass diese Botschaft für die Christen eine sehr wichtige Botschaft ist. Es interessiert uns doch sehr, um zu wissen, wo gehen wir hin. Wir wollen ja dort in das Reich der Himmel kommen, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und die Bibel beschreibt einiges. Aber für Jesus war es damals besonders wichtig, dass die Menschen, die ihn zuhören, es auch verstehen können. Und wenn wir Matthäus Kapitel 13 lesen, da finden wir 7 Gleichnisse in einem Kapitel. Und jedes Gleichnis fängt mit einem Satz an. Der Reich der Himmel gleicht. Und dann sagt er, es gleicht einem Seemann, einem Unkraut oder vom Unkraut im Weizen. Er redet ein Gleichnis von Senfkorn, von Sauerteig, von einer kostbaren Perle, von einem Kaufmann, von einem Fischnetz. Und jedes Mal fängt er jedes Gleichnis an, das Reich der Himmel gleicht. Und wir lesen noch weiter, dass er nimmt irgendwann mal seine Jünger beiseite und klärt sie auf, was er damit gemeint hat, wenn er die Gleichnisse erzählt hat, damit sie es noch mehr begreifen, noch mehr verstehen können, was Jesus damit sagen möchte. Weil sie werden ja irgendwann mal in Zukunft über dieses Reich der Himmel predigen, wenn er nicht mehr da ist. Eine Bedienung finden wir auch in Matthäus Kapitel 18, Vers 3 steht geschrieben, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht das Reich der Himmel, in das Reich der Himmel kommen. Eine wichtige Warnung an alle oder eine Bedingung könnte man sagen. Weil das, was Jesus hier sagt, das müssen wir einfach als Kinder annehmen. Und wir wissen, dass die meisten Kinder, die glauben das, was die Eltern sagen. Besonders wenn die noch in einem kindlichen Alter sind. Und wenn die Eltern sagen, das ist gut, dann glauben sie das. Und wenn die Eltern sagen, das ist nicht gut, dann glauben sie das. Und Jesus wollte unbedingt, dass die Menschen das glauben, was er sagt. Und die sollen das als Kinder annehmen, weil vieles, was er ihnen auch weiter sagt, können sie nicht verstehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, das Ganze in Glauben anzunehmen. Eine Warnung hat er ausgesprochen, die auch bis heute Gültigkeit hat. Und da schreibt er Matthäus 19, 23. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Warum ist das so, dass die Reichen besonders schwer haben, in das Reich der Himmel hineinzukommen? Weil die Reichen, die können sich alles leisten, die haben alles, die brauchen nichts, die bauen sich selber hier auf dieser Erde ein Paradies auf und sie denken gar nicht an Gott. Sie brauchen ihn einfach nicht, weil sie ja alles haben. Und deswegen hat Jesus diese Warnung auch ausgesprochen. Natürlich sind nicht alle Reiche so. Wir wissen, dass auch viele, viele Reiche vieles tun für das Reich Gottes. Aber die meisten haben dieses Problem. Und weiter lesen wir auch, als Jesus die Jünger so weit gebracht hat, dass sie es verstanden haben, diese Botschaft, die er auf diese Erde gebracht hat, sendet er sie aus, damit sie diese Botschaft weiterbringen, in die umliegenden Dörfer. Und was sagt Jesus zu ihnen? Matthäus 7, Kapitel 10, Vers 7. Geht aber hin, verkündet und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das war eine sehr, sehr wichtige Botschaft für Jesus gewesen. Aber er kam nicht nur als König auf diese Erde, sondern auch, er starb auch als König. Und das finden wir ganz deutlich, wenn wir Johannesevangelium lesen, Kapitel 18, da ist Jesus schon vor Pilatus im Verhör und Pilatus redet mit ihm. Und da steht geschrieben, nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du von dir aus oder haben es andere von mir gesagt? Vers 37, da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Jesus streitet es nicht ab, er ist als König auf diese Erde gekommen, er ist ein König. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Und was macht Pilatus später noch, als Jesus gekreuzigt wurde? Lesen wir im Johannes Kapitel 19, Verse 19, 20. Pilatus aber schrieb eine Übersicht und heftete sie an das Kreuz. Und da stand geschrieben, Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Diese Überschrift nun lassen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war in Hebräisch, Griechisch und Lateinischer Sprache geschrieben. Jesus kam als König auf diese Erde, lebte auch ein königliches Leben, obwohl er eigentlich arm war und nichts gehabt hatte. Aber sein Benehmen, sein Reden, das war so königlich, dass man das nicht übersehen oder überhören kann. Und er starb auch als König. Und das wollte ich jetzt nur als ein kleiner Hintergrund zu dem, was wir jetzt anschauen möchten, dieser Einzug als König in Jerusalem. Jesus wird in Jerusalem präsentiert als ein König. Und wir lesen die Verse 1 bis 3 im Kapitel 21 im Matthäus-Evangelium. Steht geschrieben, als sie sich nun Jerusalem näherten und nahe Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, denn dann wird er sie sogleich senden. Mein erster Punkt zu dieser Predigt heißt eine göttliche Vorbereitung. Gott hat alles vorgesehen und alles vorbereitet. Obwohl wir hier nicht viel sehen, es könnte sogar jemand denken, egal wo man hinkommt in Jerusalem oder noch irgendwohin, überall werden wahrscheinlich Esel angebunden sein, weil das war damals ein sehr verbreiteter Transport gewesen. Aber Jesus hat ihm ganz genau gesagt, geht dorthin, geht geradeaus rein in diese erste und da werdet ihr es finden. Das war eine Vorbereitung Gottes gewesen. Gott hat es schon vorher geplant. Und das schreibt auch weiterhin, wenn wir weiterlesen, die Verse 4 und 5, da steht geschrieben, das ist aber alles geschrieben, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Wir wissen, dass Matthäus sein Evangelium an die Israeliten, an den Juden, an seine Landsleute geschrieben hat. Und deswegen finden wir in seinem Evangelium immer wieder Hinweise in das Alte Testament zu den Propheten. Und hier erwähnt er, dass das, was hier und jetzt geschieht, hat schon ein Prophet vorher gesagt. Und er hat ein bisschen mehr gesagt, als er hier geschrieben hat. Und wir lesen Zacharia Kapitel 9, Vers 9. Eins müssen wir bedenken und wissen, dieser Prophet lebte ungefähr 520 Jahre vor Christus. Als er das geschrieben hat, 500 Jahre vor Christus, und dass er so genau geschrieben hat, das kann nur ein göttlicher Plan sein. Er selber konnte es nicht wissen und er wusste wahrscheinlich auch nicht, was er schreibt. Aber er hat den Auftrag gehabt und er hat das aufgeschrieben. Und das klingt sehr, sehr deutlich. Und Zacharia 9, Vers 9 steht geschrieben, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalems. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen des Eselin. Ganz deutlich hat damals schon Zacharia geschrieben. Und wir wissen, dass die Hohepriester und der Schriftgelehrte und die Pharisäer, die kannten sich sehr gut aus in den Propheten und im Alten Testament. Und das kann nicht sein, dass sie diese Prophezeiung irgendwie übersehen haben. Aber wenn man noch weiter liest, gerade im Zacharia, dann muss man einfach staunen, wie Gott ganz genau geplant hat. Das war göttliche Vorbereitung. Und wir wissen, dass egal was wir feiern, ob wir Hochzeit feiern oder so, wir brauchen jedes Mal eine ganz große Vorbereitung. Und diejenigen, die heiraten, die bereiten sich schon monatelang vor. Besonders die Eltern machen sehr viel, um die Hochzeit auch klappt oder so. Und so hat auch Gott vorgesorgt und vorgeplant, dass das Ganze ganz genau stattfindet. Und wenn wir weiterlesen, dann muss man wirklich staunen, wenn man liest, zum Beispiel Sacharja 11, 12, 13, da steht geschrieben, da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir einen Lohn ab, 30 Silberlinge. Aber der Herr sprach zu mir, wirft ihn den Töpfer hin. Der herrliche Preis, dessen ich von ihnen wertgeachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Wenn wir das Evangelium weiterlesen, dann sehen wir ganz deutlich, dass Judas Jesus verraten hat und hat bekommen dafür 30 Silberlinge. Und als er festgestellt hat und gemerkt hat, dass er was Falsches gemacht hat, bringt er diese 30 Silberlinge wieder zurück in den Tempel und wirft sie dorthin, genau was Sacharja damals vor über 500 Jahren vorher gesagt hat. Und weiter lesen wir auch noch, da steht ganz deutlich, was später kommen wird. Auch Sacharja 12, 19 steht geschrieben, es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und den Geist und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen oder das heißt durchbohrt haben. Ja, sie werden um ihn klagen und man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihr Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das ist eine Prophezeiung, die sich noch nicht erfüllt hat, aber die sich erfüllen wird. Einerseits sehen wir hier, dass sie werden klagen über den, den sie durchbohrt haben. Das war die Kreuzigung, die hier erwähnt wird. Damals, als Sacharja sein Buch geschrieben hat, wusste keiner, was das bedeutet. Es gab keine Kreuzigungen. Aber Gott hat es schon damals vorgeplant und wusste, dass das kommen wird. Und dass irgendwann mal sie über ihn Leid tragen werden und dass sie Jesus anerkennen werden als Messias, das wird ganz sicher nochmal kommen, aber das liegt noch vor uns. Und das ist das, was wir schon im Alten Testament sehen können, wie Gott alles geplant hat, wie er alles vorbereitet hat, wie der ganze Ablauf der Menschheit ablaufen wird. Und das ist so deutlich und so interessant. Und das Wichtigste ist auch noch, um den König zu präsentieren, bräuchte man ja so viel wie möglich Menschen, dass viele es mitbekommen. Und wir lesen im Evangelium von Matthäus, dass vorher eine etwas Außergewöhnliche stattgefunden hat. Jesus hat Lazarus aus den Toten wieder auferweckt. Es war etwas Ungehörtes, sowas gab es noch nie auf dieser Erde, dass irgendjemand, der schon 4 Tage tot war, auf einmal wieder ins Leben zurückkommt. Und das haben viele mitbekommen und das haben viele gesehen. Und das war ein Grund, wo auch so viele dazugekommen sind und das gesehen haben. Johannes 11, 45 lesen wir, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Viele haben an Jesus geglaubt, weil sie dieses Wunder gesehen haben. Die haben es selber erlebt. Es gab natürlich auch eine ganz große Menge, vielleicht auch nicht so eine ganz große Menge, aber die Obersten der Juden, die haben ein ganz großes Problem damit gehabt. Sie wussten nicht, oder sie waren so ratlos gewesen am Anfang und wussten nicht, was sie damit anfangen sollen. Johannes schreibt im Kapitel 11, 47, 48, da versammelten sich die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir nun tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk. Einige freuen sich, jubeln, die anderen haben ein Problem und wissen nicht, was machen wir jetzt. Und weiter lesen wir, von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe der Wüste, in die Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa der Juden nahe und viele aus dem ganzen Land gingen vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich dort zu reinigen. Das Passafest war ganz nahe gewesen und wir wissen, dass viele sind schon eine Woche oder sogar 10 Tage früher nach Jerusalem gekommen sind, um sich irgendwo einen Platz zu finden, wo sie sich ein Quartier finden können. Und deswegen waren auch wirklich sehr, sehr viele da gewesen, die zum Fest gekommen sind. Und viele steht geschrieben, da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr, kommt ihr nicht zum Fest? Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen solle, damit sie ihn ergreifen könnten. Es war eine Riesenmenge und deswegen haben die Pharisäer gesagt, wenn irgendjemand weiß, wo Jesus ist, weil es ja nicht so einfach ist, in so eine Menge Leute einen zu finden, dann sollte man das unbedingt weitergeben und weiter sagen. Und so haben wir gesehen, dass Zacharia ziemlich deutlich beschrieben hat, wie das Ganze geschehen soll. Wie wird das passieren, wie wird das geschehen, wenn Jesus in Jerusalem eingeht, wo er präsentiert wird als König. Als König wird er in Jerusalem einziehen. Es gibt noch einen Propheten, der nicht wie das geschehen soll, sondern wann. Und das ist auch so interessant, als ich das Ganze gelesen habe, wie genau Gott das Ganze vorbereitet hat. Er hat nicht nur gesagt, wie das geschieht, er hat sogar gesagt, ganz genau wann das geschehen soll. Und bis auf den, ganz genau auf den Tag hinein hat Gott das vorher gesagt. Und Daniel schreibt im Kapitel 9 über diese Sache ganz deutlich. Über dein Volk und über deine heilige Stadt, Daniel Kapitel 9, Verse 24 bis 26. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Und um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalem bis zu dem Gesalbten des Fürsten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie gehen unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Daniel schreibt über 70 Wochen, die eigentlich bedeuten 70 Jahrwochen. Das waren schon damals die Rabbiner sich einig, dass das nicht einfache Wochen, sondern das sind Jahrwoche, ein jeder Tag bedeutet ein Jahr. Und so wurde auch diese 70 Jahre auf 3 Teile geteilt. Da steht einmal 7 Wochen und dann 62 Wochen und dann nochmal 1 Woche. Und dieser Befehl kam von einem König, der hieß damals Artaxerxes, weil die Juden sich in Babylonien befunden. Die waren in der babylonischen Gefangenschaft, die waren 70 Jahre dort gewesen und jetzt kommt ein Befehl, dass sie wieder zurück dürfen, nach Jerusalem den Tempel aufzubauen, die Mauer aufzubauen. Und dieser Befehl kam im Monat Nisan. Das ist der erste Monat, die den Juden damals gehabt haben, bei denen hat das Jahr mit diesem ersten Monat angefangen. Im Monat Nisan, und ab ersten Tag dieses Monats hat der König diesen Befehl unterschrieben, dass sie wieder zurückgehen sollen. oder dürfen. Und da steht geschrieben, dass sie 7 Wochen hatten, um Jerusalem aufzubauen und die Mauer aufzubauen. Und das war ganz genau so gewesen. 49 Jahre haben die gebraucht, um das aufzubauen, Jerusalem und den Tempel. Und da steht geschrieben, dass sie Bedrängnisse hatten. Die wurden immer wieder von der Seite bedrängt. Und die hatten Schwierigkeiten gehabt, um Jerusalem aufzubauen. Und das hat Daniel geschrieben. Und der hat das geschrieben sogar 600 Jahre vor Christus. Noch bevor Zacharia sein Buch geschrieben hatte, hat Daniel das schon aufgeschrieben gehabt. Und danach kommen diese 62 Jahrwochen. Diese 62 Jahrwochen bedeuten, es dauert so lange, bis der König in Jerusalem einzieht. Ab diesem Moment, als sie von Babylonien zurückgekommen sind, hatten sie keinen König mehr gehabt. Der letzte König war noch, bevor sie in die Gefangenschaft gekommen sind. Seitdem hat sie keinen König gehabt, aber Gott hat ihnen versprochen, dass sie wieder einen König haben werden und dass dieser König wird als König in Jerusalem einziehen. Und diese 62 Jahrwochen, wenn man sie ausrechnet, sind es 434 Jahre. Und wenn man noch diese ersten 7 Jahre nimmt, das sind 49 Jahre, dann kommt man ganz genau auf 483 Jahre. Es gibt einige ganz kluge Köpfe, die das ausgerechnet haben. Und die kommen ganz genau auf die Karwoche. Diese 483 Jahre, seitdem dieser Befehl ausgegangen ist, kommt ganz genau in die Karwoche. Und das könnten wahrscheinlich die Pharisäer auch ausrechnen, aber wir finden im Neuen Testament und die Jünger und die Aposteln reden über diese Sache gar nichts. Aber jetzt in unserer letzten Zeit wurde das so deutlich ausgerechnet und es wurde sogar noch mehr ausgerechnet. Diejenigen, die gut rechnen können, die haben exakt ausgerechnet, das sind 173.880 Tage ab dem Moment, wo der Befehl ausgekommen ist und wo Jesus in Jerusalem einziehen wird. Und das passt ganz genau in diese Zeit, wo das geschehen ist. Wir wissen auch, dass Gott hat einen Befehl gegeben, den Juden damals, dass sie das Passahlamm schlachten müssen am 15. Tag des Monats Nisan. Der Monat Nisan passt bei uns ganz genau von der Mitte März bis zur Mitte April. Das ist dieser Monat Nisan, den sie damals hatten. Und in diesem Monat sollten sie am 10. Tag ein Lamm aussortieren und dann sollten die dieses Lamm 4 Tage irgendwo begutachten, weil das Lamm darf keine Fehler und keine Marken haben. Das muss ein gesundes und ein makelloses Tier sein. 4 Tage und am Ende des 4. Tages soll er dann geschlachtet werden. Wir lesen ganz genau, dass Jesus 6 Tage vor dem Passafest bei Maria und Lazarus war in Bethanien. Und ein Tag später kommt er nach Jerusalem. Und das ist der 10. Tag, also 5 Tage vor dem Passafest, kommt er nach Jerusalem. Und das passt ganz genau, diese 137.880 Tage, dass an dem gleichen Tag, wo es vorgesehen war, wo Gott es vorgesehen hat, kommt Jesus nach Jerusalem hinein. Das ist was ganz Gewaltiges. Ich sehe, dass Gott so eine Vorbereitung getroffen hat. Und er wollte ziemlich sicher, dass die Menschen das mitbekommen und dass die Menschen es sehen können. Es ist was Göttliches hier in dieser Sache und nichts, kein Zufall oder noch irgendwas. Und diese Vorbereitung hat Gott getroffen, damit Jesus als König in Jerusalem einzieht. Das war die Vorbereitung Gottes. Das Zweite, was wir hier sehen, dass Jesus ein außergewöhnlicher König ist. Jesus war nicht so ein König, den die Juden irgendwann mal gekannt haben. Die haben einige gute Könige gehabt, aber es war kein einziger, auf den diese Beschreibung passt, was Zacharia hier schreibt. Zacharia schreibt: Frohlocke sie, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalems. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig, reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einen Jungen des Eselin. Wir finden keinen König, der auf einem Esel geritten hat. Aber wir finden auch keinen König, auf den passt genau diese Beschreibung, steht geschrieben, ein Gerechter. Jesus war ein Gerechter. Es war kein gerechter König, nicht mal David war ein gerechter König gewesen, der eigentlich ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Aber auch der war kein gerechter König gewesen. Jesus war der einzige auf den diese Beschreibung passt, was Zacharia hier schreibt. Er war ein Gerechter. Der hat nicht geschaut, ob das Pharisäer sind oder ob das Zöllner sind, ob das Reiche oder Arme sind, ob das Kranke sind. Er hat alle gleich behandelt und war ganz gerecht. Steht geschrieben, er ist ein Retter. Der ist als Retter auf diese Erde gekommen. Er wollte die ganze Menschheit und wollte nicht nur, er hat die ganze Menschheit eine Rettung gebracht. Er hat sein Leben geopfert, damit wir ewiges Leben haben. Alle Menschen gingen verloren, aber ab jetzt darf ein jeder das ewige Leben haben, weil diese Rettung hat Jesus gebracht und so eine Rettung hat kein einziger König vor ihm gebracht. Und da steht geschrieben, dass er war ein demütiger König gewesen. Seine Demut war überall zu sehen, wo er war, wo er gepredigt hat, wo er was getan hat und besonders wir sehen, wo er kurz vor seiner Kreuzigung noch nimmt eine Schüssel mit Wasser und wäscht seinen Jüngern die Füße. So einen König gab es nicht vor ihm. Und deswegen passt diese Beschreibung nur auf ihn. Er war ein wirklich außergewöhnlicher König und deswegen war das für ihn auch so wichtig, dass er danach lebt, damit es die Leute sehen können, dass er kam auf diese Erde und hat als König sein Leben gelebt. Und das nächste und der dritte Punkt, was wir hier sehen, wir wollen einfach auf die Menschen schauen, die da waren, die um ihn waren. Gott hat seine Sache gemacht, er hat es ganz gut vorbereitet. Jesus ist auf diese Erde gekommen, hat sich präsentiert als König und die Beschreibung als Gerechter, als Retter und als Demütiger hat er ganz deutlich weitergegeben. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Menschen. Da steht geschrieben, Matthäus 21, 8, 9. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Die haben einen König gefeiert, aber die haben einen König gefeiert, den sie sich vorgestellt haben. Die haben ganz sicher eine Vorstellung, wenn sie Jesus als König machen, was da alles sich ändern wird, was jetzt auf sie zukommt, was wir von ihm haben werden. Deswegen haben sie ihn auch so gefeiert. Die haben ausgerufen, Hosianna. Was bedeutet, rette uns jetzt oder hilf uns, bedeutet dieses Wort Hosianna. Und ich kann mir gut vorstellen, man kann sich das auch sehr gut vorstellen. Wer von uns würde nicht gerne so einen König haben? Die meisten von ihnen oder viele von ihnen waren wahrscheinlich dabei, als Jesus eine ganz große Menge, also über 5000 Mann, mit ein bisschen Brot und Fisch ernährt hat. Also die haben Essen bekommen, es war ganz wenig. Das heißt, wenn wir Jesus als König haben werden, dann haben wir in unserem Land keine Hungersnot mehr. Wenn wir auf einmal schlechte Ernte haben oder wenig, dann kommt er und er sagt nur ein Wort und auf einmal werden wir alle genug Essen haben. Kann man sich das nicht vorstellen? Jesus hat sehr viele Kranken geheilt. Jesus hat Aussätzige geheilt. Jesus hat böse Geister ausgetrieben. Das heißt, in Zukunft werden wir in Israel keine Kranke mehr haben. Jesus wird alle heilen. Es wird keine Blinde mehr geben. Es wird keine Aussätzige geben. Es wird keine Besessene mehr geben. Damals war es sehr viele davon. Kann man sich noch einen besseren König vorstellen? So einen König haben sie sich wahrscheinlich vorgestellt. Die haben sich vorgestellt, wenn wir ihn zu König machen, dann wird das Reich Gottes hier auf dieser Erde sein. Aber Jesus hatte nicht vorgehabt, sein Reich auf diese aufzubauen, damals, als er hier war. Er wollte die Menschen erreichen. Er wollte in den Menschen, in den Herzen der Menschen sein Reich aufbauen. Er wollte, dass Menschen ihn als Herr und König annehmen. Und wenn er in ihrem Herzen wohnt, dann sind sie schon sozusagen im Reich der Himmel. Und da steht geschrieben zum Schluss, wenn wir lesen, und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Wahrscheinlich waren da noch einige da, die von ihm nichts gehört haben oder ihn nicht gesehen haben. Und die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Die ganze Stadt kam in Bewegung, als sie auf einmal sowas erlebt haben. Jeder hat gefragt, was ist hier los? Was ist hier passiert? Wer kommt da? Wer ist denn dieser? Man kann sich das vorstellen, es gibt ungefähr Daten, dass damals nach Jerusalem mindestens 2 Millionen Menschen gekommen sind. Jerusalem war damals noch kleiner als jetzt, aber 2 Millionen Menschen, eine ganz große Menge. Und diese ganze Menge ist in Bewegung gekommen und jeder fragt, was ist da los? Wer ist da jetzt gekommen? Es gibt Daten, dass damals zum Passafest wurden 260.000 Lämmer geschlachtet. 260.000 Lämmer wurden in dieser Zeit geschlachtet. Und meistens musste ja jeder Hausvater einen Lamm für seine Familie mitbringen. Und die Familien waren auch ein bisschen größer damals, als wir jetzt sind. Und deswegen schätzt man, dass es mindestens 2.000 Menschen auf diesem Fest waren, die das alles mitbekommen haben. Gott hat dafür gesorgt, dass viele das mitbekommen. Dass es nicht irgendwo im Stillen stattfindet, wo fast keiner das mitbekommt. Alle haben es mitbekommen, alle haben es gesehen, was da geschehen ist. Jesus kommt als König nach Jerusalem. Und Jesus ist auch heute, der kam als König auf diese Erde. Er lebte ein königliches Leben, obwohl er keinen Palast hatte, obwohl er nicht reich war, aber sein Leben war ein königliches Leben. Und er starb auch als König. Und wir wissen, dass er, und das werden wir ziemlich sicher in einer Woche feiern, dass er auferstanden ist als König, wenn wir den Auferstehungsfest feiern werden. Und er ging in den Himmel, wurde in den Himmel aufgenommen als König. Und wir wissen, die Bibel sagt uns, er wird wieder als König auf diese Erde kommen. Er wird wieder auf diese Erde kommen als König. Und was ist für uns Menschen besonders wichtig, wenn wir das Ganze hören? Für uns Menschen ist es besonders wichtig, dass wir bereit sind, diesen König zu treffen. Ein jeder, steht geschrieben, wird irgendwann mal vor ihm stehen und diesen König auch wirklich als König anerkennen müssen, ob man will oder nicht. Und dann wird entschieden, ob du im Reich der Himmel bleiben darfst oder nicht. Dann wird dieser König eine große Scheidung machen, dass einige gehen in das Reich der Himmel und die anderen nicht. Und deswegen ist es so wichtig für uns Menschen zu wissen, dass wir bereit sind, wenn wir ihm begegnen werden. Keiner weiß, wie lange es noch dauert, keiner weiß, wie lange man leben kann, aber eines Tages, steht geschrieben, wird sich jede Knie beugen vor ihm. Und dann werden wir ihn sehen und ihn verherrlichen. Und ich hoffe sehr, dass wir ihn in unserem Herzen haben. Und dann brauchen wir wirklich keine Angst haben. Wir können ganz genau wissen, Jesus hat alles unter Kontrolle. Damals, wie Gott alles unter Kontrolle gehabt hatte, wie er alles geplant hat, wie das stattfinden wird, wenn der König, der verheißene König, in Jerusalem einziehen wird. So hat auch den Rest der Zeit dieser Erde eingeplant und es wird nach seinem Plan weitergehen. Und da kann keine Macht auf dieser Erde irgendwas ändern. Und das ist eine gute und frohe Botschaft für uns. Einerseits ist ja das eine traurige Botschaft. Wenn wir diese Menschen sehen, die jetzt so jubeln und so froh sind und Hosianna schreien und loben Gott und beten ihn an und diese Menschen einige Tage später auf einmal schreien, genau die gleichen Menschen, kreuzige ihn. Sie haben festgestellt, dass er wird nicht das machen, was sie wollen. Er wird nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Und das ging gar nicht. Und deswegen haben sie gesagt, wenn er nicht will, dann brauchen wir ihn nicht. Und so wurde Jesus damals gekreuzigt. Aber auch das war der Plan Gottes gewesen. Sonst hätten wir diesen Retter nicht. Und er hat dieses Erlösungswerk vollbracht. Und wir können uns froh sein, dass wir zu seinen Kindern gehören. Ihm allein dafür Lob und Anbetung. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Lieber Vater, wir danken, dass wir heute an dieses Ereignis uns erinnern dürfen. Du hast es so gewollt, du hast es so geplant, damit alle Menschen sehen können und wissen können, Jesus ist der König und der Herr. Und wir danken, dass wir ihn kennengelernt haben, dass wir ihn angenommen haben, dass wir ihn loben und preisen dürfen und dass wir dadurch dich verherrlichen dürfen. Wir bitten um den Segen für alle, die sich darüber Gedanken machen und sich vielleicht auch vorbereiten, wenn sie eines Tages vor dir stehen werden. Dir allein dafür Lob, Dank und Anbetung. Amen.